Wir machen Mikrotausch. Mensch, die Kommentatoren, Uli, du darfst sie nicht so abwürsten, die können ja im Grund gar nichts dafür. Man muss sich mal vorstellen, die müssen manchmal anderthalb Stunden einen stinklangweiligen Kick kommentieren, den niemand interessiert, wo nichts passiert, wo nachher 0-0 ausgeht, wo ein schreckliches Gebolze ist. Also ich finde, das Geld, das Kommentatoren verdienen, das ist alles nur Schmerzensgeld. Die müssen so viel Mist kommentieren, da habe ich also wirklich Erbarmen mit denen. Das ist ja seelische Grausamkeit. Das ist ja eigentlich Kommentatorenmobbing, was sich manche Fußballer erlauben. Die kicken so schlecht, nur damit die armen Kommentatoren einen Cent reden müssen.
Lass uns nicht länger über die Kommentatoren reden, Kommentatoren hin und her. Es gibt gute, schlechte, es gibt die Heribert Fassbenders und es gibt die Marcel Reifs. Egal. Stell dir mal vor, du sitzt an der Glotze, Volker. Stellt euch das mal vor.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ja. Und jetzt, das kannst du dir vielleicht nicht so gut vorstellen, dass nämlich nicht Johannes B. Kerner oder Herbert Watteroth oder irgendeiner von denen seinen Kommentar zum Spiel loslässt, sondern du hörst plötzlich einen anderen kommentieren. So absurd das klingt, stell dir mal vor, du würdest plötzlich die Stimme von Jesus als Kommentatorenstimme hören. Und Jesus würde kommentieren, nicht irgendein Spiel, sondern Jesus würde kommentieren und sagen, und du würdest es genau hören, was diese Generation heute, was wir als junge Menschen zu hören haben, was wir brauchen. Und ich glaube, das Erste, was wir hören, wäre, Jesus sagt als Kommentator unseres Lebens, ihr braucht einen, der weiß, wo es lang geht.
Also wenn ich ein Fußballspiel angucke, dann habe ich ja immer den Eindruck, der Reporter weiß eigentlich viel besser als der Bundestrainer, was jetzt in dem Moment zu tun ist. Der weiß eigentlich immer viel besser, wen man hätte aufstellen sollen und welche Taktik man hätte wählen sollen. Ob offensiv mit Möller und Hässler oder mehr defensiv mit Thon und Matthäus, ob man kreativ spielt oder mehr mit der Brechstange. Ich wundere mich manchmal, warum der DFB nicht einen Reporter zum Bundestrainer macht.
Dann wäre das Problem ja nicht gelöst. Würdest du einen Reporter zum Zug kommen lassen, dann gibt es ja noch immer diese Millionen und Millionen, diese 80 Millionen von Menschen, die alle ganz genau wissen, wen der Bundestrainer hätte aufstellen sollen und wen nicht, die alle ganz genau die Taktik hätten aufschreiben können. Also 80 Millionen Bürger mit Bierflasche und Bierbauch, die alle ganz, ganz genau wissen, wo es lang geht.
Und stellt euch mal vor, Bertie Fox würde genau das tun. Er würde auf alle und jeden hören, der seinen Senf zur WM und zum Team und zum Spiel gibt. Er müsste alle 5 Minuten die Taktik ändern. Er müsste etwa 500 Aus- und Einwechselmöglichkeiten haben während 90 Minuten und er würde in jedem Spiel eine völlig neue Mannschaft präsentieren, mal Köpke im Sturm, mal Klinsmann im Tor. Aber wenn Bertie Vogts genau das tun würde, dann würden 80 Millionen schreien, Bertie, du hast sie nicht mehr alle. Du kannst ja nicht mehr ganz dicht sein und genau in dem Punkt hätten alle 80 Millionen recht. Wenn Bertie Vogts das tun würde, dann hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Jetzt glaube ich, gibt es hier ein Problem, dass wir einerseits über Bertie lachen würden und selber merken, wenn wir ehrlich sind, Mensch, wir verfahren doch oft so mit unserem Leben. Heute hier, morgen dort. Heute so, morgen so. Heute hü, morgen hot. Jeden Tag eine andere Weisheit. Jeden Tag eine andere Lebensphilosophie. Jeden Tag eine andere Richtung. Dass wir mal das ausprobieren und mal das. Und gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommen und überhaupt nicht wirklich weiterkommen.
Vielleicht hast du am Montag im Radio die Prinzen gehört, du wirst irgendwann ganz oben sein, ganz weit oben, wenn du es willst, wenn du es wirklich willst. Und dann sagst du dir, das ist es, der Wille. Ich muss nur richtig wollen, dann packe ich es, dann schaffe ich es, dann komme ich nach oben. Aber am Dienstag, dann hast du einen Kumpel getroffen und der sagt dir, mit dem Willen ist das nichts, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Du musst dich durchmogeln, du musst dich durchtricksen, du musst ein bisschen die Drähte ausfahren und ein bisschen links und rechts mit den Ellenbogen, dann kommst du durch. Und am Mittwoch kommt die Patentante zu Besuch und du erzählst dir das und die sagt, mein Junge, mein Mädchen, alles falsch, du musst in dich gehen. Die Wahrheit liegt in dir selbst, du musst auf deine Gefühle achten, du musst auf deine innere Stimme hören, das bringt dich weiter, die Wahrheit liegt in dir drin.
Du hörst auf so viele verschiedene Tipps und du probierst so vieles aus und immer wieder, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir ist es schon so gegangen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich bin wirklich weitergekommen. Und es gibt so eine alte Erfahrung von nahezu allen Evangelisten, immer wieder zitiert, deshalb hat sie ja auch seinen Platz. Der für alles offen ist, kann am Ende nicht ganz dicht sein. Und das ist schon ein Stück Wahrheit. Für alles offen sein, am Ende merke ich, ich bin nicht mehr ganz dicht. Heute sagt Jesus, wenn du eine Linie in dein Leben hineinbekommen willst und wenn du weiterkommen willst, dann musst du auf eine Stimme hören. Nicht auf viele, möglichst verschiedene. Höre auf eine Stimme. Höre auf meine Stimme.
Der Punkt bei Jesus ist noch ein anderer. Er sagt, um im Leben weiterzukommen, da reicht es vielleicht, wenn man auf irgendeine Stimme hört. Da reicht es vielleicht, wenn du auf deine Eltern oder Lehrer hörst, oder vielleicht reicht es sogar, wenn du auf deine Freunde hörst. Aber um ins ewige Leben zu kommen, um an dem Punkt hinzukommen, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, da musst du auf eine ganz besondere Stimme hören, nämlich auf die Stimme Jesu. Er macht dir die Tür zum Himmel auf. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel, niemand kommt zu meinem himmlischen Vater, nur durch mich, ohne mich geht da nichts. Ich bin der Einzige, sagt Jesus, der weiß, wo es lang geht. Ich bin der Einzige, der sich auskennt und der Einzige, der dir ewiges Leben geben kann.
Jetzt gibt es wahrscheinlich Widerspruch und manche von euch sagen, das stimmt nicht. Auch ohne Christus habe ich selber schon oder habe Mitmenschen erlebt, die sind weitergekommen, die haben sich fortgebildet, die sind moralisch besser geworden. Das stimmt doch nicht. Man kann auch ohne Jesus weiterkommen, das ist richtig. Man kann mit vielen Philosophien vorankommen im Leben. Genauso wie Bertie Vogts verschiedene Taktiken anwenden kann, um zum Erfolg zu kommen. Aber das ist halt der Punkt, den wir glauben müssen, auch wenn es schwerfällt, dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, was den Weg zum ewigen Leben angeht. Und dann geht es wahrscheinlich vielen so wie mir selber vielfach auch, dass man sagt, das ist aber eigentlich arrogant und das ist eigentlich provokant. Und ich finde das unverschämt exklusiv. Wie kann man das behaupten? Und wir stoßen dabei an unsere Grenzen. Und wir sagen, das ist nicht fair. Und hören aber Jesus, der heute sagt, es geht nicht darum, was du empfindest. Und es geht nicht darum, ob dir es passt. Es ist diese meine Stimme, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und rauszubekommen, ob das stimmt, das geht nur dadurch, dass man sich auf ihn einlässt. Dass man es riskiert, dass man sich auf einen Weg mit Jesus macht. Die Bibel nennt das Glauben, dass man das einmal tut. Jesus, ich hänge mich an dich mit Haut und Haaren. Ich will es probieren, ob du es bist, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich folge dir, ich lasse mich auf dich ein.
Und dann kommt als Konsequenz was Schwieriges, dass man sich im Leben entscheiden muss. Dass man nicht viele Linien nebenher verfolgen kann. Man kann nicht an Jesus einerseits glauben und andererseits einfach fröhlich weiter wie vorher seinen Egoismus pflegen. Man kann nicht sagen, ach, ich bin ein Christ, komm hör auf, ich glaube auch dran, geh ab und zu in die Kirche. Und auf der anderen Seite, als ob das das Natürlichste der Welt wäre, wie ein Schwein in dieser Welt leben. Man kann nicht einfach nur an Jesus glauben und auf der anderen Seite seinen verschiedenen Gefühlen und Stimmungen exklusiv nachgehen. Es kommt. Und dieser Gedanke zieht sich auch durch die ganze Bibel durch, immer darauf an, eine Entscheidung zu treffen. Nicht auf beiden Seiten zu hinken, nicht auf beiden Flügeln zu stürmen, sondern einen Weg zu gehen und sich zu entscheiden.
Jesus provoziert uns. Er sagt, wer an mich glaubt, der muss auch auf mich hören. Ganz oder gar nicht. So ein bisschen ist Gogoloris. So ein bisschen geht nicht. Mal testen ist nicht. Ganz oder gar nicht. So wie Bertie Vogt eine Mannschaft schicken muss, einer Mannschaft vertrauen muss, einer Taktik vertrauen muss, um Weltmeister zu werden, so musst auch du eine Linie durchziehen im Leben, damit dein Leben, damit das ewige Leben nicht in die Hose geht.
Jesus sagt, ihr braucht einen, wo es lang geht. Und so plakativ das klingt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben eine Parallele gezogen von der Welt des Sports auf die Welt des Glaubens. Eine andere könnten wir auch noch ziehen mit dem, was Jesus zum Zweiten sagt. Er könnte heute zu uns sagen, ihr braucht einen, der ehrlich zu euch ist.
In der großen, glänzenden und glitzernden Fußballwelt wird unendlich viel gelogen. Da lobt man heute einen Trainer hoch und jubelt ihn hoch und morgen entlässt man ihn. Da stürmt man mit Beifall auf einen Spieler ein und im nächsten Spiel, beim nächsten Fehlpass, buht man ihn aus. Wer Ehrlichkeit sucht, der sollte nicht Fußballer werden. Hier wird er nur belogen.
Ihr habt wahrscheinlich auch schon viele Sterne am Fußballhimmel aufgehen sehen. Und nicht lange danach waren sie nicht mehr am Sternenhimmel. Sie waren untergegangen, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. So Talente, die kurz hochgespült werden und die wahnsinnig umjubelt werden in den Arenen dieser Welt. Und Tausende, zigtausende schauen ihnen zu. Und kaum hat man sich umgesehen, sind sie nicht mehr da.
Und nur ganz selten bekommt man mit, was eigentlich passiert ist. Da ist einem dieser jungen Stars der Ruhm in den Kopf gestiegen, er ist abgehoben. Nur wenn einer abhebt, muss er sich vorher überlegen, wie er wieder runterkommt, wie er wieder landet. Das tun die meisten nicht. Und deshalb gibt es eine Bauchlandung, eine Nasenlandung. Und die Karriere ist meistens schon vorbei, bevor sie richtig angefangen hat.
Ich glaube, es wäre gut, wenn auch solche jungen Profis Leute hätten, die ihnen sagen können, ehrlich sagen können, wer sie sind. Und das fehlt, glaube ich, vielen von diesen. Und dann heben die total ab. Das ist schlimm, wenn man das sieht. Und die Fans, die sind ja eigentlich nie ehrlich. Die pushen dich hoch, wenn du Leistung bringst und lassen dich genauso fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn du mies wirst. Die Fans, die sind nicht ehrlich. Es bräuchte jemanden anders.
Und bei uns ist das auch so. Man muss ja kein Jungstar im Fußball sein, man muss kein Newcomer im Musikgeschäft sein. Im Grunde denkt doch jeder von uns, dass er, dass sie was ganz, ganz Tolles ist. Dass er die Nummer eins am Horizont ist. Und jeder wundert sich eigentlich, dass sein Bild noch nicht als Bravo-Poster erschienen ist.
Wir bräuchten jemanden, der ehrlich ist. Viele haben sich angebiedert und haben sich aufgeblasen und haben gesagt, wir interessieren uns für euch und ihr seid ganz toll, Young Generation. Viele Politiker haben gesagt, wie toll sie uns finden. Vielleicht sogar die engsten Verwandten, unsere Eltern haben gesagt, was toll an uns ist. Und in der Werbung hat man es uns erst recht weiß gemacht, you are the generation now und ihr seid wichtig. Und wie viele Show- und Popstars buhlen um unsere Gunst. Nur ist die Frage, ist das ehrlicher Umgang? Sind wir da wirklich gemeint, wenn wir so freundlich angelächelt werden? Oder machen wir nicht oft auch die Erfahrung, dass wir selber fallen gelassen werden, wenn es drauf ankommt? Wir brauchen jemanden, der ehrlich zu uns ist und der nicht einfach den Honig ums Maul schmiert.
Jesus sagt nicht, dass du ganz toll bist. Nein, er sagt das nicht. Jesus sagt das genaue Gegenteil. Er sagt, du bist eigentlich eine verkorkste Gestalt, eine verbogene Gestalt, knallhart. Er sagt, du kannst hübsch sein wie Claudia Schiffer, du kannst clever sein wie Bill Gates, du kannst vielleicht fit sein wie unsere WM-Kicker und trotzdem sagt Jesus, du bist eine verbogene Gestalt, weil du dich hast verbiegen lassen, weil du dich von der Sünde hast verbiegen lassen, weil Schuld in deinem Leben ist, die dich verdreht hat. Du hast dich von der Lüge verbiegen lassen, du hast dich vom Neid und vom Hass auf andere verbiegen lassen. Du hast dich von Träumen, Wünschen und Sehnsüchten verbiegen lassen, um schnell das zu bekommen, was du so begehrst. Verbogen bist du, sagt Jesus.
Verbogen, man könnte sagen, krank geworden. Ich war vor 2 Tagen beim Zahnarzt und er hebt sein helles Licht rein und 2 Zahnarzthelferinnen halten links und rechts das Maul offen und in der Mitte fungiert der Zahnarzt und der sagt mir auch ganz offen und ehrlich, was ich für eine Krankheit habe. Nicht um mich zu schonen oder um meine Gunst zu erhaschen, sagt er, es ist alles clean und alles gesund. Nee, wenn da ein Karies festzustellen ist, dann sagt er mir es. Er muss ehrlich zu mir sein, um mir wirklich helfen zu können. Und ich glaube, Jesus könnte man vergleichen mit einem solchen Arzt, der nicht einfach Honig ums Maul schmiert, der nicht, dass wir Bravo zu ihm sagen, unehrlich zu uns ist, sondern wie ein Arzt, der wirklich helfen will, der uns wirklich lieb hat, sagt Jesus, ich sehe einen Schaden und da ist eine Verbiegung in deinem Leben. Ich kann sie dir nicht vorenthalten, ich muss sie erwähnen. Aber nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich herauszuholen und zu heilen und wieder zurechtzubringen. Jesus ist der Einzige, der wirklich ehrlich zu uns ist in unserem Leben.
Und diese Ehrlichkeit von Jesus, die ist voller Liebe. Es ist eine liebevolle Ehrlichkeit, keine brutale Ehrlichkeit, sondern eine total liebevolle Ehrlichkeit. Und weil Jesus es gut mit dir meint, dich liebt, kannst du jetzt endlich, weil einer da ist, der seine Liebe in dich reinpackt, jetzt kannst du ehrlich zu dir selber werden. Zugeben, was falsch ist im Leben. Aufhören, die Klappe aufzureißen und dich selber groß zu reden. Und endlich mal anfangen, mit den Lebenslügen aufzuräumen. Das wird möglich, weil Jesu Ehrlichkeit voller Liebe ist. Noch etwas Letztes würde Jesus uns heute Morgen sagen. Er würde sagen, ihr braucht einen Teamgeist. Ihr braucht einen Teamgeist.
Also Kondition zu diesem dritten Punkt noch, Teamgeist. Das ist auch im Sport, speziell im Fußball, was ganz Entscheidendes. Ihr habt wahrscheinlich auch so in den letzten Wochen verfolgt, diese Nominierungsgeschichten und dass da in einigen Teams plötzlich ganz namhafte und eigentlich nicht aus dem Kader wegzudenkende Leute plötzlich aus dem Aufgebot gestrichen worden sind. Die verschiedenen Coaches und Trainer haben sie einfach zu Hause gelassen. Und bei einigen hatte das den Grund, dass sie nicht fit waren und bei anderen aber wohl auch den, dass sie nicht Fußballspieler mitnehmen wollen, die mehr Egozentriker und Selbstdarsteller sind, als Leute, die sich in den Dienst eines Teams stellen können. Oder weil sie mehr Leute sind, die eine Riesenklappe haben, um sich selber groß rauszubringen, als dass sie auch mal den Mund halten, um der Mannschaft zu dienen. Selbstdarsteller, Exzentriker und Leute, die nur auf dem Ego-Trip fahren, haben im Sport, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, keine Chance.
Bei den Leuten, die Jesus braucht, ist das ganz genauso. Mit Selbstdarstellern kann Jesus nichts anfangen. Mit Leuten, die nur an sich denken, kann Jesus nicht Gemeinde bauen. Und um die geht's. Jesus geht darum, aus uns eine Mannschaft zu machen, eine Riesenmannschaft, eine weltumspannende Mannschaft. Es ist wie bei Bertie Vogt, der Star ist die Mannschaft. Die Bibel würde sagen, der Star ist die Gemeinde, die soll vorankommen. Die geht es aufzubauen, die muss unterstützt werden. Die soll zum Sieg, zum Ziel kommen. Und für Selbstdarsteller ist da kein Platz drin.
Und das lässt sich leichter Mikrofon sagen, aber ist doch so schwierig gelebt. Und bleibt aber trotzdem die Herausforderung, die Jesus an uns heute heranträgt. Seid Menschen, die sich aufopfern für die Gemeinschaft. Dass ihr nicht auf dem Ego-Trip abfahrt, sondern auch an die Gemeinschaft denkt und euch reinhängt. Dass euch die Karriere nicht Meisterschaftsplatz Nummer 1 ist, sondern das Wohl der Gemeinde. Hängt euch rein und opfert euch auf. Von manchem Spieler wird gesagt, so sagen es manche Reporter, er hat sich voll reingehängt heute und er hat sich aufgeopfert für die Mannschaft. Ein Riesentyp. Und das ist die Frage, ob man das bei Fußballspielern wirklich so sagen kann, sich aufopfern. Das ist ein hehres und großes Wort. Wer opfert sich denn schon auf, wenn er nachher wunderschön duschen im Entmüdungsbecken liegen kann, durch die Kameras berühmt werden kann und nachher eine Menge Kohle reinzieht? Ist das wirklich sich aufgeopfert?
Bei Jesus aber stimmt dieses Bild. Er hat sich wirklich, wortwörtlich für uns aufgeopfert. Er ist für dich und mich an dieses Kreuz gegangen, hat sich da festnageln lassen, hat entsetzlich viel gelitten für deine und meine Schuld. Er hat sich aufgeopfert, er ist das Opfer Gottes für dich. Und das ohne Millionenverträge, ohne Gage, ohne Sponsorengelder. Er hat sich drangegeben für deine Schuld. Wirklich aufgeopfert für deine Schuld und das alles nur damit du in der Ewigkeit dabei bist. Damit du im Team der Ewigkeit mitspielst, damit du zum Ziel, damit dein Leben in die Verlängerung geht und am Ende zum Ziel kommt. Deshalb hat sich Jesus aufgeopfert für dich.
Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Man kann nicht moralisch sagen, opfere dich auf, lebe für die Gemeinschaft. Tu alles, damit du dich selber vergisst und nur noch für andere da bist. Jeder moralische Appell wird in der Erfolglosigkeit enden. Ich glaube, der Schlüssel ist das, was du sagst, Volker, dass man sich an Jesus erinnert. Wenn wir sagen, Jesus, today tun wir das. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir mit ihm ein Leben führen können. Und dass seine Kraft, seine Geisteskraft in uns echt wirken kann. dass wir nicht mehr nur selber uns im Blick haben, sondern wirklich für die anderen ackern können, für die anderen Wasserträger sein können, einer trage des anderen Last, dass wir wirklich zum Wohl der Gemeinschaft und nicht mehr nur für unseren eigenen Erfolg leben können.
Jesus sagt, ihr braucht einen Teamgeist, und dieser Teamgeist Jesu, das ist der Heilige Geist, sein guter Geist, der uns alle zu einer Riesenmannschaft zusammenschließen will, in der jeder mit anpackt, wo alle an einem Strang ziehen. Das gilt für deinen Jugendkreis. So viele Jugendkreise sind entsetzlich öde. Ich weiß, wovon ich rede. Ich lerne viele kennen. Wo einer den Karren zieht und alle anderen legen die Beine hoch. Er möchte das in deiner Gemeinde tun, dass nicht der Pfarrer der Platzhirsch ist, der alles alleine macht, sondern dass viele mitmachen. Und er möchte das in deiner Familie tun, dass du den Teamgeist bekommst für deine Familie, an deine Eltern, an deine Geschwister denkst und die voranbringst auf den Weg mit Jesus. Er möchte uns zu einem riesigen Team machen. Einem Team, das auf Jesus hört und tut, was Jesus sagt. Wir brauchen diesen Jesus, weil er der Einzige ist, der weiß, wo es lang geht. Weil er der Einzige ist, der wirklich ehrlich zu dir ist. Und weil er der Einzige ist, der dir diesen Teamgeist gibt. Und ich möchte, dass ihr alle das mitnehmt, diesen Jesus. Geht, wohin ihr wollt, aber geht mit diesem Jesus in diesen Tag in euer Leben und in die Ewigkeit. Amen.